Einen wunderschönen guten Abend zum Textilvergeben Podcast, Ausgabe 639. Ich begrüße Nadine.
Hello.
Den Hans Martin. Den Hans Martin. Hallo Hans Martin.
Dem Hans Martin, hallo.
Genau. Und einen seltenen Gast. Hallo Olli.
Oh, hi.
Lange her, dass wir uns mal gehört haben.
Ja, aber schon, ist schon wieder schiefgegangen, wa?
Ist es, ja?
Nein.
Haben wir Beef? Müssen wir was draußen klären, während Nadine und Hans-Martin über Fußball reden?
Ja, so, klar.
Geht weg mit euren Serien-Scheiß.
Ja, nein, heute nicht über Serien, sondern wir reden über Fußball überraschenderweise. Da sind ja zwei Spiele gewesen, die wir irgendwie besprechen müssen. Das eine ist das Spiel der Männer gegen Frankfurt am Freitagabend und das Spiel der Frauen gegen Jena am Sonntag.
Nachmittag,
ja, stimmt. Ich würde es wie immer euch überlassen, womit wir anfangen. Ich würde bloß vorher, man muss ja auch mal loben, ne? Man muss der DFL ja mal ein Lob aussprechen, dass sie es geschafft haben, dieses Spiel gegen Frankfurt der Männer so zu terminieren, dass es zeitlich idealerweise mit der Choreo zusammenfiel, die zum gleichen Zeitpunkt im Stadion stattgefunden hat, sodass die Fans, nachdem das Main Event quasi durch war, dann auch noch ein Fußballspiel sehen konnten. Das war sehr gut gelungen, vom zeitlichen Ablauf.
Es war so eine kleine Überschneidung von 5 Minuten.
Ja, aber das passiert. Also, ne? Das sind so Detailsachen, die verplanen sich dann mal.
Ja, vom ARD und ZDF bin ich da aber anderes gewohnt. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um einige Minuten. Ja.
Aber wenn sich beide Events auch die Hymne teilen, ist natürlich schwierig. Ne?
Da kommt man durcheinander, das stimmt.
Ich finde auch, dass es eine große Leistung von, ich sag mal, der Szene oder denjenigen war, das vorzubereiten, dass sie dann auch noch beide Mannschaften ins Boot geholt haben, dass dafür gesorgt wurde, dass wir auch noch ausreichend Zeit hatten, um quasi die Choreo zu verarbeiten.
Dass sie sich ein bisschen Zeit gelassen haben mit dem eigentlichen
Spiel. Das ist nicht viel.
Ja, genau.
Das stimmt, ja.
Ja, das war ja unter der Blockfahne schon so die Frage. Scheiße, wenn jetzt ein Tor fällt.
Ich habe unter der Blockfahne einen Stream angemacht sogar.
Das sind diese Fußballfanatiker.
Im Nachhinein habe ich gedacht, ob ich die Sportshow Audio Stream anmachen könnte. Also weil ich auf dem Telefon, glaube ich, keinen Zugriff zu Bundesliga Streams habe, also nicht so einfach wie.
Wie nicht auf dem Telefon. Naja, gut, aber da reden wir nicht drüber. Ich war ja in dem Moment in der, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, glücklichen Situation, weil eigentlich wäre ich schon gern dabei gewesen. Ich war arbeitsbedingt leider nicht im Stadion am Freitagabend und habe das dann von außen sehen können, wie dann das Stadion erglühte sozusagen und fand das ja sehr, sehr beeindruckend. Ich weiß aber auch durch dann verschiedenste Posts in Social Media Dingen, dass es auch von innen drin oder wäre unter der Blockfahne sozusagen sehr beeindruckend aussah. Ihr könnt ja mal, beschreibt doch mal, wie ihr es erlebt habt.
Naja, es war das ganze Stadion wurde mal wieder eingehüllt. Also es war ja zum 50. Geburtstag zum Beispiel oder auch beim Derby gegen Hertha hatten wir auch schon so große Choreos, sage ich mal, in dem Sinne von das ganze Stadion ist irgendwie eingebunden. Aber die Choreo jetzt vom Freitag, die hat irgendwie, also ich weiß nicht, es fehlten irgendwie Kassenrollen, Tropfdeckchen und Luftballons und hätten wir alles, was wir irgendwie machen können, gemacht.
Und so Tennisbälle.
Aber ganz kurz, war bei den anderen da auch die Haupttribüne dabei?
Bei der 50-Jahres-Feier auf jeden Fall ja, weil da war dieses 50-Jahre-Logo, diese Plane da irgendwie drauf.
Ah ja, stimmt, ja.
Beim Hertha-Spiel, müsste man jetzt nochmal gucken, weiß ich nicht genau.
Ansonsten fiel mir noch der fliegende Torhüter ein, der auch fiel.
Ja, aber von der Größe her, also das ist absoluter Wahnsinn, diese Choreo und von der Umsetzung, also da ist Wahnsinn viel zu schwaches Wort für. Ich fand das im Großen und Ganzen als Choreo unfassbar geil und kann da echt vor der Szene nur meinen Hut ziehen, wie sie das hergestellt haben müssen und organisiert haben müssen, geplant haben müssen und. Das ist, glaube ich, ein Aufwand, den wir uns alle nicht vorstellen können, wo wir manchmal meckern, podcasten, nimmt ganz schön viel Zeit ein. Ich will nicht wissen, wie viele Wochen die, also ohne Scheiß, ich will nicht wissen, die saßen nicht nur 1,5 Stunden die Woche da. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, wir müssen selten mehrere Quadratkilometer Farbe auf Leinwände bringen. Ne?
Ja, aber ist weniger ist manchmal mehr, ne?
lieben Gruß.
Nein, wie gesagt, unfassbar geile Choreo, richtig, richtig gut, was mir auch gut gefallen, also es fing ja damit an, dass im Block A1, der zum Gästeblock hingeht, auf der Sitzplatztribüne die ersten Blockfahnen hochgezogen wurden und dann setzt es in der Mitte aus, um dann da im Nachhinein noch das 60-Jahre-Logo hochzuziehen. Auf der kompletten Waldseite ging dann als nächstes die Plane hoch, dann auf der kompletten Gegengerade und dann im Sektor 4. Währenddessen wir uns ja darunter umgezogen haben und in die Ponchos gehüllt haben, die verteilt wurden, hörte man ja dann direkt irgendwie anscheinend Spaziergänger oder so, die im Wald hinten Feuerwerk gezündet haben. Ich weiß nicht, was da in Köpenick los ist, ne? Immer wieder Feuerwerk.
Ja.
Also, och, und dann spät abends, ist unfassbar.
Ja, ist viel zu feiern in Köpenick.
Genau, aber auch das passt halt wirklich gut zu dem ganzen Veranstaltung rund ums Stadion. und als die Blockfahnen dann wieder runtergingen nach 5 Minuten, einfach komplett alle in Rot und Weiß gehüllt, nach Sektoren getrennt. Ein unfassbar geiles Bild, weil wirklich wenige da nicht dran teilgenommen haben. Und plötzlich zischte es so um einen herum und es ging so 1-2 Fackeln an, wo ich mir im Nachhinein dachte,
auch wenn der DFB auch so zählt, dann bin ich ja damit ganz zufrieden. Ne?
Also die Frage, die ich mir gestellt habe, war, ob die Verantwortlichen von der Choreo dann irgendwie da gestanden haben im Nachhinein, waren vielleicht 1-2 Fackeln zu viel, war vielleicht ein bisschen viel Nebel. Aber nein, unfassbar, unfassbar geiles Bild, unfassbar krasse Umsetzung, allergrößter Respekt auf jeden Fall da an alle, die da irgendwie mitgewirkt haben.
Auf jeden Fall, ja. Also ich finde, also mal abgesehen von dem, also von der ganzen, also diese Idee zu haben, das schon, also sich das auszudenken, das so zu machen, das so zu choreografieren, das finde ich schon wahnsinnig, das zu gestalten, all diese Sachen, aber das dann auch wirklich in diesem Timing. Also du kannst das ja nicht general proben, weißt du?
Ja, schlecht.
Die kommen ja nicht vorher ins Stadion und so, okay, jetzt ziehen wir mal hoch, wie lange dauert das? Also klar, die haben ihre Erfahrungswerte so und so, aber wirklich, dass das so passte und dass auch wirklich die Fackeln alle bang gleichzeitig angingen. Also das, dieser Ablauf-Skript, unglaublich geil, dieses Timing. Und ja, das Bild des brennenden Stadions, da gibt es so ein schönes Ding, wo Steffen Baumgart vor dem rot erleuchteten beiden Waldseite und gegen gerade so im Gegenschnitt zu sehen ist. Ah ja, das war schon ganz schöne Leuchtreklame, wie er sagte. unglaublich großartig, muss ich wirklich sagen. Ich hatte bloß nicht richtig mitgekriegt, dass der junge Mann, der die Skimaske aufhatte hinter mir, also ich hatte den nicht so richtig wahrgenommen vorher und mein Bier sah dann nicht mehr so richtig genießbar aus, weil da so kleine Magnesium irgendwas Kügelchen reingeflogen sind von der Fackel hinter mir. Aber das ist so, sagen wir mal so, das ist ein kleinerer Preis als den der Verein am Ende dafür zahlen muss. Nee, unfassbar, großartig, ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten.
Ich wollte auch noch, ja, weil Ruby hat es ja auch gerade gesagt, dass er in Anführungsstrichen den Vorteil hatte, so alles aus dem Fernsehen zu sehen. Ich fand allerdings so vor Ort, vor allen Dingen diese ganze Poncho-Nummer, hat mich, ich weiß nicht warum, ich habe quasi wirklich ungelogen, also auf dem Spielfeld ist ja auch nicht so viel passiert, aber die erste halbe Stunde eigentlich immer nur so eher in Richtung von der Waldseite geguckt, weil mich dieses Weiß, ich habe irgendwie gedacht, sind wir jetzt hier in Mekka oder so, aber das sah einfach unfassbar krass aus, so einfach in echt, so dieses Einheitliche mit den Farben, ich konnte einfach nicht weggucken. Na, und dann haben wir ja noch in einer, ich weiß gar nicht, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, oder? Wurden dann die Dinge ausgezogen?
40.
Ja, ja, weil das war ja quasi wahrscheinlich, das war nicht geplant, so wenn ich das richtig verstanden habe, dass dann quasi noch die Ponchos ausgezogen werden und wir die als überdimensionale, weiß ich nicht, Cheerleader-Puschel benutzen.
Ja, Pompons.
Pompons,
ja.
Genau, ja, genau.
Von Poncho zu Pompon.
Ja, ja.
Ich bewerbe dich mit Wattebällchen, bis du blutest. Guck auf die Gegend gerade.
Ja, ja.
Nein, ist aber super aus. Also wenn
das
im Takt dann gewedelt wurde.
Ja.
Ja, und das meine ich, du stehst halt wirklich da und ich habe wirklich die erste halbe Stunde mit allen Leuten Bekannte und auch nicht Bekannte, hast dich eigentlich nur angeguckt und den Kopf geschüttelt und irgendwie gegrinst. Und also das habe ich so noch nicht erlebt. Das ist, keine Ahnung, das ist ja schon fast argentinisches Level. Oder wahrscheinlich ist es das.
Man muss noch sagen, vor der Waldseite war ja noch ein Banner am Zaun, dem, was vor 60 Jahren begann, bedingungslos die Treue gehalten. Und vor der Gegengerade war dann trotz Auf und Ab in deinem Bann zurückschauen, bewahren, neu gestalten. So als Spruchtext. Und auf der Haupttribüne ist ja noch ein Banner oben runtergegangen zwischen den Logen mit 20. Januar 1966.
Ja. Wie war es denn vom Fernseher, so, Robi?
Also da mir dann quasi der Flyer fehlte, der das ja dann alles so ein bisschen ankündigte und beschrieb, sagen wir, eher überraschend.
Der war in einer von uns gemeinsam genutzten Internetressource vorher nachzulesen.
Ja, aber gut. Das gucke ich da nicht rein. Warum auch? Ich musste doch arbeiten.
Tage vorher.
Tage vorher, ja. Ich interessiere mich doch nicht so für Fußball, weißt du doch. Nein, aber ich wusste es tatsächlich, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und ich muss sagen, dass also natürlich sah das alles so sehr beeindruckend aus und war hervorragend. Und ich hätte, wenn ich es gekonnt hätte, ob der Technik, gerne mehrfach zurückgespult, habe ich dann danach gemacht. Aber das kleine Detail, was mir sehr gefallen hat, das habt ihr gerade so ein bisschen nebenbei erwähnt, ist, dass das gesamte Stadion die erste Halbzeit die Pontius dann auch einfach anbehalten hat.
Ach so, ja.
Das wirkte halt so einheitlich. Also das war, also klar, ist ja auch so gemeint, aber also weißt du, es war so, okay, jetzt ist nicht so, jetzt ist die Choreo vorbei, jetzt machen wir wieder normales Programm, sondern das war halt so, nee, wir feiern das dann auch noch so ein bisschen im Nachhinein. Und das wirkte dann so, ja, da waren alle irgendwie dran beteiligt. Ne? Also das war nicht nur eine ganz Stadion-Choreo, sondern es war auch eine ganz Stadion-Choreo, wo auch alle wirklich gerne mitgemacht haben. Das wirkte sehr, sehr schön.
Man muss doch sagen, also man kam relativ schwer unter der Blockfahne im vollen Block in diese Ponchos rein. Da hatte
glaube ich
auch keiner Bock, die wieder auszuziehen.
Ja.
Was ich wiederum echt ärgerlich fand, und da kann sich mal jeder von den Pappnasen selbst an die Nase fassen, es war klar gebeten worden, die Ponchos in der Halbzeit nach draußen zu bringen und damit sorgsam umzugehen. Keine Ahnung, bei mir war es dann irgendwie so, dass zwei, drei Leute ihre Ponchos auch loswerden wollten. Ich habe gesagt, ja kommt, gebt her, ich gehe los und gehe gucken. Und während ich dann irgendwie mit so einem riesen Berg von Ponchos losging, kriege ich dann noch blöde Kommentare im Blog, was denn ist da Pfand drauf? Wo ich mir denke, weißt du, lest doch mal den scheiß Zell, du Vollidiot. Und dann läufst du halt die Treppen hoch, wo ein Haufen von diesen Ponchos liegen, was ich in einer gewissen Weise sogar respektlos der Szene gegenüber empfinde, weil irgendwie alle wollen sie geile Bilder haben, aber wollen sich da irgendwie nicht dran halten und vernünftig mit den Sachen umgehen. Und dabei standen die Jungs dann unten mit Rollcontainern, wo man die Sachen einfach reinschmeißen konnte. Und dann war das einfach wieder weg. So, und dann kann man halt irgendwie, keine Ahnung, mit den Sachen ja durchaus noch sinnvolle Sachen anfangen. Ich meine, die haben wir alle über unsere Jacken gezogen. Irgendwelche Leute gibt es immer, die sich im Zweifel über Regenponchos freuen, ja?
Ich glaube nicht, dass die wieder verwendet werden, ehrlich gesagt.
Ja, aber selbst wenn es dann
räumen den Müll wenigstens weg, ja.
Genau selbst wenn es dann um die Entsorgung einfach geht, dass die Szene sagen kann zur Union, hier habt ihr 20 Rollcontainer, da sind alle Ponchos drin und da haben keine anderen Leute nochmal was mit zu tun. Das ist doch nicht zu viel verlangt, wenn man irgendwie für 5, 6 Leute, die um sich rumstehen, den Poncho mitnimmt und sich mal kurz auf den Weg macht. Also das verstehe ich halt nicht.
Zumal die Dinger auch, also die haben ja vorher, waren die so für Robert, der ja nicht dabei war, war halt so ein bisschen so im Grunde waren die so im Postkartenformat, aber halt, weiß ich nicht, vielleicht einen halben Zentimeter dick gefaltet. Also wirklich nicht, die war wirklich so Mülltütendicke. Und die hat man natürlich nicht mehr so schön zusammengefaltet gekriegt, aber die haben trotzdem eigentlich in eine einigermaßen geräumige Jackentasche trotzdem auch reingepasst. Dann stopfst du die da halt rein und am Ende kriegst du es ja doch zusammen komprimiert. Also man könnte die auch locker in der Jackentasche behalten und dann danach wegschmeißen. Also das war auch, ja, bin ich völlig bei Nadi, ging mir auch ziemlich auf den Zünder, vor allem wenn dann die Leute dann anfingen, die von hinten nach vorne zu werfen, wo ich dachte, ja, und was soll ich jetzt damit? Also, das war so ein bisschen ärgerlich und wie du auch sagst, ne, die durchaus auch respektlos. Finde ich schon. Eine Frage noch, Robert. Ich habe gelesen in diesem Internet, dass die Kommentatoren, zumindest bei dem übertragenen deutschen Sender, ich weiß nicht,
Ja, du den gesehen da kann hast? Ich nichts zu sagen.
Okay.
Der übertragene Sender, den ich gesehen habe, da wurde es sehr wohlwollend aufgenommen. Aber ich habe auch gelesen, dass das wohl auch im Deutschen so gewesen sein
soll. Genau, das war wohl so, dass das nicht die Zeta-Mordio-Weltuntergang und Ende der Zivilisation schreienden waren. Nicht, wie hieß der damals, Nadi, bei Hoffenheim-Bayern? Nee, bei Hoffenheim.
Ach, Kai Dittmann.
Kai Dittmann, es war nicht Kai Dittmann, der dann aufsteht und applaudiert, wenn Karl-Heinz Rummenigge und Dietmar Hopp Hand in Hand.
Arm in Arm, nicht nur Hand in Hand.
Arm in Arm, über den, sondern es waren die Küpper-Menschen, ne?
Ja, ich glaube ja.
Und die fanden es auch eher.
Vielleicht muss man einfach nur viel genug machen, damit die das dann wieder gut finden. So viel hilft.
Dass sie es nicht wegignorieren können, sondern es muss immer das gesamte Stadion sein.
Selbst in dem Kicker-Artikel, in dem es darum ging, ob das jetzt eine Rekordstrafe dafür gibt, klang so zwischen den Zeilen eine gewisse Anerkennung mit, muss ich sagen.
Ja.
Das war so.
Ich glaube, da kam uns dann, als Verein sozusagen auch zugute, dass das eben zum Geburtstag war, ne? Dass da alle so ein bisschen wohlwollend darauf gucken. Wenn es einfach nur so gewesen wäre, wäre es vielleicht auch ein anderes Thema gewesen. Aber
ja, und dann muss man eben auch noch mal noch was dazu sagen. Da waren überall Leute unterwegs in diesen wirklich sehr dünnen Ponchos und wenn die, weiß nicht, wenn du dann Feuerzeug ranhältst, dann schrumpeln, also da passiert auch nicht wahnsinnig viel, aber die sind halt, sagen wir mal, feuerempfindlich sicherlich.
Ja, und Pyro wird bis zu 2000 Grad heiß, ne? Wissen wir ja alle.
Und mir ist jetzt nichts davon bekannt, dass es da irgendeinen Zwischenfall gab, obwohl überall, zwischen allen Leuten, junge Männer, Menschen, zumindest Menschen, mit Fackeln standen. Also das ist auch so, man kann das schon auch sicher gestalten.
Ja.
Sag ich mal.
Ja, aber weißt auch, wie das ist, wenn da nicht mindestens zwei Feuerwehrleute drauf geguckt haben und das abgenommen haben vorher, dann passiert sowas in Deutschland ja nicht. Dann ist es
ja
nicht aber sicher.
Auch selbst das wäre ja mit dem DFB nicht möglich.
Nee, also, natürlich nicht.
Könnte man ja machen.
Ja.
Dann haben wir einen Feuerwehrmann vor Ort, der guckt drauf, der
dann gibt es Schulungen für die Ultras.
Ja, ist mir egal, aber.
Ja, ja. Ich weiß ja, was du meinst.
Ja. Bei den Ultras gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Feuerwehrmann.
Vermutlich.
Kann doch mal rüber gucken, ist jetzt kein Problem. Wir müssen nur irgendwie, genau, bei der Teamsitzung, dann irgendjemand muss nur Brandschutzbeauftragten machen, alle gucken auf den Fußboden. Oh ja, ich bin Feuerwehrmann, ich kann jetzt nicht nee sagen.
Ja. Aber ich habe bei uns noch nie erlebt jetzt, also ich meine, wir haben ja nur das ein oder andere Mal auch Pyro im Block gehabt, egal ob zu Hause, auswärts, dass jetzt, ich sag mal, ein Ultra, der die in der Hand hatte, sich irgendwie unverantwortlich verhalten hat. Also ich habe es nicht miterlebt. Also das war
meine ich ja.
Ne, mit Abstand, ne? Genau, die Leute vorher anquatschen, so ey, entweder hier stelle ich mal ein bisschen weg oder lass mir mal Platz. Also es war immer, ja quasi als gäbe es schon ein Handout.
Ja.
Ja.
Irgendwann im Auswärtsblock stand mal ein älterer Mann, also wahrscheinlich ein Opi mit seinem Enkelkind, irgendwie im Block und dann kam auch jemand vorbei, der irgendwie zünden wollte und meinte dann auch so, wir werden hier gleich ein bisschen was machen und so. Also falls sie weggehen wollen, dann wäre jetzt der optimale Zeitpunkt. Ansonsten empfehlen wir mal irgendwie einen Schal vors Gesicht zu machen, vor allem bei dem Kind. Und das fand ich halt irgendwie auch voll cool, weil einfach so diese Vorbereitung, okay, da sind Personen, die wir vielleicht gesondert ansprechen sollten schnell und machen das dann halt auch, finde ich jetzt auch nicht so verkehrt.
Ja. Also sehr verantwortungsvoll habe ich auch bisher in dem paar Mal, in denen ich sozusagen mit drin war in so einem Pyro-Block, auch auswärts öfter als heimwärts, war es eigentlich nie ein Problem, dass man irgendwie das Gefühl gehabt hätte, dass man unsicher war. Also selbst auch, ne, dass man irgendwie sich unsicher gefühlt hätte, sondern es war immer mit Abstand, auch wenn es auf dem vollen Rang von weitem nicht so aussieht, aber da ist dann ja trotzdem immer noch ein bisschen Abstand, den man einhalten kann und die Fackel wird ja auch nach oben gehalten und weit weg und von allen weg und so. Das ist also, hätte ich jetzt auch noch nie erlebt, dass ich gesagt hätte, oh, das war brenzlig.
Ja, die wirken da wie Profis.
Ja.
So, ne? So, also klar, machen mal ein bisschen Platz hier, jetzt kommen mal die Profis, müssen wir jetzt mal hier und so, okay, klar. So.
Ja. Also sag mal so, da bin ich zu Silvester auf Berliner Straßen, fühle ich mich unsicher.
Ja, definitiv.
Das ist ein bisschen was anderes, ja. Was ich auch noch sehr schön fand, weil das war, glaube ich, auch nur was man so ein bisschen am Fernseher mehr würdigen konnte als im Stadion selber, dass der Anpfiff, sage ich mal, zu den Fackeln mit einer Ecke von Frankfurt koordiniert wurde. Also wahrscheinlich nicht mit Absicht, sondern einfach zufällig, sodass auch alle Kameras in dem Moment auf die Ecke der Anzeigetafel gerichtet waren, wo dann natürlich die zwei rot-weißen Blöcke links und rechts so reinschwenkten und dann die Fackeln angingen. Das war vielleicht sehr, also so schicksalsmäßig ein super Timing. Das war sehr, sehr beeindruckend zu sehen.
Das war sowieso, fällt mir jetzt ein, ne? Wir haben doch in den ersten irgendwie 30, 40 Minuten haben wir doch irgendwie 85% Ballbesitz für Frankfurt gehabt. Das heißt, das war ja auch alles quasi dann in Richtung Waldseite.
Ja.
Oder eher im Mittelfeld. So, also immer da, wo die meiste Action war, war auch quasi das Ball hin und her geschieben von beiden Mannschaften. Von Frankfurt in dem Fall dann nur.
Ja, alles abgesprochen.
Genau.
Das ist eine große Show.
Ja.
Nein, es war wirklich, wirklich sehr gut. Da wird man, glaube ich, lange nicht rankommen. Nicht, dass das das Ziel ist, aber das wird für lange Zeit unerreicht bleiben.
Eine Kategorie beste Choreo ist für die Abschlussfolge dann schon mal eigentlich gesichert. außer die Ultras lassen sich dann nochmal was einfallen. Also
ja, ich glaube, das war jetzt die Abschlusschoreo der Feierlichkeiten zu dem, ich glaube nicht, dass sie das, ich glaube, die wollen noch nicht mal das nochmal besser machen.
Ich glaube auch.
Und warte mal, irgendwann müssen wir auch ein bisschen Geld übrig haben für Spielertransfers.
Ach ja, irgendwas war ja dann noch mit Fußball, richtig.
Ja.
Das kommt ja auch noch. Aber apropos Geld, das wollte ich auch nochmal ansprechen, weil das ist ja auch was, also so die Materialien, die bei so einer Choreo dann im wahrsten Sinne des Wortes verpulvert werden, ne? Also sowohl Fackeln als auch die Farben und die Planen für die ganz und so. Pontius kauft auch nicht jemand einfach nur so, ne? Das muss ja auch irgendwie alles finanziert werden. Da gibt es bestimmt die eine oder andere Spendenkasse, in die man mal wieder ein bisschen Geld reinwerfen kann, um sowas zu finanzieren auf langfristige Sicht. Dass da vielleicht die Ultras auch ein bisschen Kriegskasse wieder aufbauen nach den ja doch sehr erschöpfenden Wochen jetzt rund um die Geburtstagsfeierlichkeiten.
Ja, sollte man machen, bevor sie Insolvenz anmelden. Nein, wenn die Jungs dastehen mit den Choreo-Spenden-Boxen, dann fliegt da von mir auch immer was rein.
Ja.
Das ist irgendwie, ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, selbstverständlich.
Jetzt, wo wieder eindeutig unmissverständlich demonstriert wurde, wofür das Geld verwendet wird, kann man das mal machen, glaube ich.
Ja. Definitiv.
Gut, ja, dann müssen wir noch über Sport reden. Jetzt, ne? Noch naja, was man halt so Sport nennt. Ne? Bisschen über Fußball müssen wir noch reden, glaube ich. Ja. Sonst werden wir hier unserem Titel des Fußball-Podcasts nicht gerecht. Wir haben, keine Ahnung, ich meine, die erste Halbzeit war nicht nur überschattet, sondern auch bei mir in Erinnerung eigentlich ist es die Choreo und so viel ist auch nicht passiert, außer der eine Schuss von Kemlein, den ich noch in Erinnerung habe, der relativ gut war. Ansonsten kann ich mich an die erste Halbzeit nicht wirklich erinnern, aber ihr könnt mir gerne die Erinnerung auffrischen, wenn euch noch was in Erinnerung ist, abseits der Choreo.
Ja, viel Ballbesitz für Frankfurt. Ne?
Frankreich.
Für Frankreich. Nee, wie steht es denn beim Eishockey? viel Ballbesitz für Frankfurt, aber ohne, dass es wirklich wahnsinnig gefährlich wurde. Also es sah irgendwie gefällig aus und ja, aber eben auch Union auf der anderen Seite.
Wir hatten halt nur noch das eine Ding von Ansa.
Ah ja, stimmt,
gut spekuliert
hat. Kurz vor der Hälfte, genau. Kurz vor der Halbzeitpause, ne? Ja.
Genau. Und ansonsten das Einzige, was irgendwie noch erwähnenswert wäre aus der ersten Halbzeit, war, glaube ich, das Schauspiel von Theat, der seinem Namen wieder ganze Ehre gemacht hat. Ich kaufe ein R und möchte lösen. Also,
Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen.
Ich habe mir das angeguckt, der Fuß von Querfeld ist einen halben Meter von seinem Kopf entfernt. Der rollt sich da über den Rasen, rollt sich direkt in eine Kabine rein am besten. hält sich mit den Händen vors Gesicht, schielt dann immer wieder durch die Hände durch, ob der Schiedsrichter jetzt noch zu ihm kommt oder nicht. Dann rollt er sich weiter rum, steht auf und fässt sich noch 12-mal am Kopf. Man sieht in den Bildern ganz klar, dass Leo da meilenweit von seinem Kopf entfernt war. Also wenn, dann wurde er von einem Grashalm getroffen oder so.
Ja, kann auch wehtun.
Boah, ernsthaft. Aber vorher noch einen dicken markieren im Zweikampf mit Doki bei dem Freistoß oder bei der Ecke, was das war.
Und aber in der zweiten Halbzeit war das jemand anders, oder? Nicht Theat.
In der zweiten Halbzeit richtete sich der Volkszorn auf Nathaniel Brown.
Ja. Okay, der hat auch gut gerollt.
Der zwei gelbe Karten rausgeholt hat. Ja. Von denen die erste, also wenn Andras Schäfer schon beschwichtigend zum Schiedsrichter geht und sagt, ja, okay, war nicht cool, dann war es wahrscheinlich wirklich eine gelbe Karte und die Bilder geben das auch her. Die zweite war, glaube ich, auch, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was.
War das Köhn-Ding?
Ja, ich glaube, der hat ihn quasi nicht, also wenn dann nur so seitlich Fuß an Fuß berührt. Und da hat er sich halt genauso hingepackt. Also, ja. Aber, ja, egal. Bei Theat irgendwie, ich mag den als Spieler eigentlich, also auch weil der ein bisschen, manchmal so ein bisschen drüber ist. Deswegen hatte ich irgendwie gedacht, der macht so einen Scheiß nicht, aber ich habe mich getäuscht.
Ja. Ich finde übrigens spannend bei dem Spiel, dass wir jetzt ja durch meinen, noch nicht unproduktiven, aber durch den Einwurf einen großen Zeitsprung gemacht haben. Und eigentlich zwischendrin auch nicht wirklich mehr passiert ist, oder?
Irgendwann ist das 0-1 gefallen und ja.
Irgendwann war ganz schön spät, ne, dafür. Also ich weiß nicht, wie es im Stadion sich angefühlt hat. Also, da ist ja noch die Dynamik immer noch ein bisschen anders. Aber ich habe dann mich schon mit einem 0-0 relativ gut arrangieren können vor dem Fernseher und habe dann gedacht, naja, passt. Also hätte ich jetzt einen Punkt gegen Frankfurt, nehme ich mit. Auch wenn Frankfurt natürlich in einer anderen Situation gerade ist, als man vielleicht vor der Saison gedacht hätte. Aber dann fielen noch zwei Tore, so plötzlich und unerwartet, die dann zum Glück auch, also der Elfmeter, gut, müssen wir nicht drüber reden, der war
top geschossen. Gut ausgeguckt.
Gut ausgeguckt, das stimmt. So können wir es, glaube ich, zusammenfassen. Ansonsten hätte ich heute deutlich schlechtere Laune, sagen wir es mal so, wenn das jetzt bei dem 1-0 geblieben wäre. Weil das war halt auch so ein Tor aus der Kategorie so völlig unnötig.
Ich fand oft ist es ja so, dass man so das Gefühl hat, dass man irgendwie das Spiel selber beeinflusst durch einen dummen Spruch.
Und wir hatten ja Jinxen?
Ja, genau. 76. hatten wir ja so diese eine Chance, wo Köhn irgendwie auf einer linken Seite aus recht spitzen Winkel das Ding an Pfosten knallt. Und irgendwie davor, kurz vor dem 1-0, so haben wir uns halt angeguckt und sagen, naja, das war wohl unsere Chance heute fürs Tor.
So, das sagt man doch nicht.
Bist du ja, ich weiß. Ja.
Ich darf auch nicht mehr Ecke-Kopfball-Duki-Tor sagen, weil seit ich das nicht mehr sage, mach das.
Ja. So funktioniert das.
Das sind erwiesene kausale Zusammenhänge. Ja, das ist wissenschaftlich.
Ich war bei dem anderen Spiel auf Klo. Ich war auf dem richtigen Klo und dann ist das Tor gefallen, als ich auf dem falschen Klo war. Kommen wir später zu.
Und wer hatte die Glücksunterwäsche nicht an, ne?
Da hatte ich.
Na, das ist doch egal.
Das ist egal.
Das ist haltloser Unsinn.
Ja, das ist stimmt. Ja.
Ja.
Ich fand übrigens, was Frankfurt angeht, also ich weiß, die sind natürlich nicht so schlecht wie im letzten Jahr Bochum, aber ich fand, die haben eigentlich, bis sie quasi dieses Glückstor gemacht haben, die haben überhaupt keine Anstrengung unternommen, weißt du? Mhm. Die haben genauso rumgeschwalbt, die haben einfach viel agitiert, ist ja auch okay. Wenn unsere Spieler das machen, finden wir es ja auch geil, ne? Wenn man agitiert. Ja, gut. Oder sagen wir, sind nicht unparteiisch in der Situation, wenn es bei uns passiert. Ja. Und die haben mich einfach total am Bochum erinnert. Also die haben einfach nichts selber auf die Kette gebracht. Und haben sich halt eben versucht, irgendwie ins Ziel zu retten, um einen Punkt mitzunehmen.
Ganz so schlimm fand ich es jetzt nicht.
Die hatten schon ein paar nette Spielzüge. Es war jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, oh Mensch, das trägt aber über 90 Minuten so ein Fußballspiel. Aber da waren schon so auch so ein, also gerade das Tor, also die Vorbereitung zu dem Tor, was sie dann rausgespielt haben, das war schon ansehnlich, fand ich.
Ja, aber da kam ja nichts, also eigentlich war das Tor ja, das war ja nicht rausgespielt, letztendlich.
Nee, aber der Spielzug, der dann dazu führte, dass der Ball vor die Füße von, ich weiß nicht, wer das geschossen hat, aber fiel.
Und nee, den Braun.
Ja, und dann so einen Schuss musst du dann auch erstmal haben, ne? Also den musst du dann auch erstmal so nehmen.
Ja, aber das hat er ja nur geschafft, weil Moda Hut komplett irgendwie seine fußballerischen Fähigkeiten vergessen hat und über den Ball rübertritt.
Ja, ich meine, das sah halt jetzt ein bisschen albern aus, aber das kann mal passieren.
War so geplant.
Das war so gewollt, genau.
Ja. Genau so einstudiert.
Nee, also es war schon, Frankfurt war schon irgendwie ganz gefällig und auch ganz, ganz gut und haben den Ballbesitz dominiert und im Mittelfeld und hast doch gesehen, dass sie ein paar Spieler dabei haben, die ein bisschen was können. Mhm. Aber eben, es kam am Ende wenig wirklich Gefährliches in den Strafraum. Die haben 3 Schüsse gehabt insgesamt aufs Tor. Mhm. Und das ist halt wirklich ein bisschen dünne. Also so auch für eine Frankfurt in der Krise, muss ich sagen. Und vor allem auch für den, sagen wir mal, selbstbewussten Trainer.
Ja. sind Leute vom Balkon gesprungen, wissen wir da mehr. Wissen wir da mehr.
Und sie waren El Jefe en el Campo. Ja, waren sie halt nicht. Also sah ein bisschen so aus, als wären sie Chef auf dem Platz, aber nee.
Ja, ich glaube, davon sind sie, glaube ich, auch gerade ein bisschen entfernt. Also da, ich,
ja, ja. Ich will, das, ich, ist ja, das wäre ja normal, aber ja. Er tut so, als wäre es schon gelöst, das Problem. Das,
ja, vielleicht ist das ja seine Taktik, ne? Einfach zu sagen, dass die Krise gibt es nicht und einfach von Anfang an wegreden.
Manifestieren.
Genau.
Vielleicht sollte er in eine Politik gehen.
Ja.
Ja.
Ja, also ich fand, ich will nicht das große Wort verunsichert in den Mund nehmen, weil das war nicht so, dass ich eine verunsicherte Frankfurter Mannschaft gesehen hätte, aber das passte schon sehr zu der Situation, in der man Frankfurt irgendwie gerade verortet, dass halt zwar gefährlich gespielt wird, wie Hans-Martin gesagt hat, aber nicht viel nach vorne, im Prinzip so ein bisschen wie Union, nicht viel nach vorne passiert sozusagen, nicht so viel Gefährlichkeit im Strafraum ausgestrahlt wird.
So wie Union nur mit Ballbesitz.
Mhm, genau.
Ja, ja, apropos Union, mich hat also dazu vielleicht dann doch noch was, ich habe die Aufstellung nicht so richtig verstanden und je länger das Spiel dauerte, habe ich auch nicht verstanden, warum, also kann ja sein, dass Steffen Baumgart eine Idee hatte, die aber, also indem er Elias Ansa im Grunde als Zielspieler vorne eingesetzt hat und dann hatten Wu Yong Jong als ja, nominell vielleicht zweite hängende Spitze und irgendwie Andras Schäfer in so einer Zwischenrolle zwischen Mittelfeld und auch vorne halbe 10, halbe 8, halbe. Also so, diese ganze Aufteilung hat mir nicht ganz eingeleuchtet und vor allem, weil Ilias Ansa wirklich vieles kann, aber worin er wirklich nicht gut ist, ist mit langen Bällen zu operieren, also mit langen Bällen auf ihn. Lange Bälle in den freien Raum, gerne, da ist er super, da ist er schnell und alles, aber und das wurde ewig lange nicht korrigiert, aber es wurden trotzdem beide Bälle nach vorne geschlagen. Und meiner Wahrnehmung nach, das kann natürlich auch ein Confirmation Bias sein, wurde das deutlich besser, als André Ilic auf dem Platz stand, der daran nämlich seine große Stärke hat. Das ist wirklich, also wie gesagt, vielleicht hatte Baumgart irgendeine Idee mit Ansa, aber offensichtlich hat die ja nicht funktioniert. Also und das hat halt lange nicht funktioniert. Mhm. Und Ilias Ansa hat letztendlich kein wirklich gutes Spiel gemacht, aber das lag eben, glaube ich, auch an der Rolle und an der mannschaftstaktischen Ausrichtung. Also er hatte auch nicht die Möglichkeit, das zu tun, was er gut kann. Das hat mich ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt, und auch genervt.
Dass es dann noch bis zur, was war das,
71. Minute oder so, ja.
Auch so durchgehalten wurde oder versucht.
Ja, ja, also das kann man halt dann auch mal früher korrigieren. Also muss meinetwegen auch nicht direkt zur Halbzeit. Also außerdem heißt ja auch nicht, dass Ilias Ansa ausgewechselt werden muss, sondern nur, dass vielleicht jemand kommen sollte, der das spielen kann. Und, ja. Und sowohl Ilic als auch Livan Burcu, der mit ihm zusammen eingewechselt wurde, haben durchaus nochmal das Spiel verändert und fand ich zu unseren Gunsten eigentlich. Also dass das Spiel, das Tor dann später fiel, passt jetzt nicht in diese Geschichte, aber es sah auf einmal wieder ein bisschen griffiger aus, also auch dann waren und die nicht die Bälle sofort wieder weg da vorne. Also das ich hatte halt lange, also quasi bis zu dieser Auswechslung habe ich nicht gesehen, wie Union, welchen Plan Union hat, ein Tor zu erzielen. Also gar nicht. Danach auch nicht so wahnsinnig viel, aber immerhin war es so ein bisschen mehr Stringenz drin. So, Run zu Ende.
Ja, ach, Run, das ist ja was, womit wir schon seit einigen Zeiten hadern. Des Öfteren leider. Und ja, auch diesmal war es wieder so. Ich glaube, vielleicht wäre es ein bisschen anders, Stichwort Confirmation Bias, wenn Ilic das Tor noch gemacht hätte, dann in der 80. Minute. Aber ne?
Ilic mittlerweile auch so ein bisschen Jordan-Vibes.
So. Ja, leider, einfach, ne?
Unfassbar wertvoller Spieler, macht viele Sachen, die wichtig sind und die gut sind, aber trifft halt irgendwie das Tor nicht und belohnt sich da selbst nicht.
Aber ich glaube, er macht auch noch mehr, als Jordan gemacht hat.
Ja gut, ja. Er rennt ja auch ein bisschen schneller. ja.
So, aber ja, das hat mir das Herz gebrochen, ja, als er den wieder vergeben hat.
Vor allem, weil es auch jedes Mal derselbe Gesichtsausdruck ist, wo ich ihn einfach nur in den Arm nehmen will.
Ja.
Einfach nur hingehen will und sagen, es wird irgendwann, glaub einfach weiter dran.
Und glaub an dich und es wird
genau.
Wahr.
Ja.
Und das ist jedes Mal dasselbe Gesicht, wo mir einfach das Herz zerreißt.
Ja. Ja, gut, dann treffen die halt und dann machen sie Quatsch im eigenen Strafraum.
Ja. So kann man das, glaube ich, gut zusammenfassen.
Auch wirklich nicht weiß, was Oskar Höllund da geritten hat. Ja,
das war schon, naja. Ne?
Also danke, aber was? Ja, sehr wild.
Man hat mal Aussetzer.
Ich finde auch da mal wieder geil, dass das... Also ich meine, man kann ja nicht deutlicher halten. Und dass du dann aber trotzdem dahin gehst und die Hände in die Luft wirfst und sagst, nein, das war komplett fair, wie kannst du hier Elfer pfeifen?
Also, guckst dir nochmal an.
Ja, genau.
Ich weiß halt nicht, ob das so Muscle Memory ist, ne? Dass der Pfiff kommt und dann so der Pavlosche Reflex, so ich habe nichts gemacht. Das ist einfach aus Grundsatzdiskussionen dann eingeht.
So wie der Reklamierarm bei Manuel Neuer. Ja, genau. Oh, hier hat jemand gepfiffen?
Ja.
Manuel, lass den Arm runden.
Ja, und das ist
der Verkehrspolizist.
Und dann passend zu der Art des Fouls, wie der Elfmeter zustande kam, finde ich, das ist eine gute Zusammenfassung, wie Nadine das hier aufgeschrieben hat in unserem Sendungsvorbereitungsdokument. Schlechter kann man ihn kaum schießen, mittig flach und gerade so unter den Arm vom Torwart durch.
Aber am Ende ist er drin.
Am Ende ist er
das
drin.
Das fehlt eigentlich noch so.
Insofern gibt es noch Raum, dass man ihn noch schlechter schießen kann, nämlich nicht rein. Ne? Das wäre noch die eine Variante, wie man ihn schlechter schießen könnte. Aber ansonsten war das schon ein ordentlich geholperter Elfmeter.
Wer war das, der den so prominent weit übers Tor rüber geschossen hat damals?
Uli Hoeneß. In den Nachthimmel von Belgrad.
Ja, siehst du.
1976.
Geht also doch noch schlecht.
Ja. Insofern war Querfeld da erfolgreicher als Uli Hoeneß. Das können auch nicht viele von sich sagen.
Ja.
Oder der Marokkaner im Finale, das war auch nicht
schlecht.
Oder?
Im Diaz, ja. Das Ding ist ja, dass hätte Caua Santos den gehalten, hätte er wiederholt werden müssen, weil er deutlich vor der Linie stand.
Und die Frankfurter auch so gar nicht reingerannt sind.
Und das hat Leo halt gesehen und sagte, da muss ich mir jetzt muss ich mir noch keine Mühe geben.
Das ist eine sehr, sehr gute Auslegung der Szene. Ja, das kann man so machen. Nehme ich so. Ist gekauft.
Ja. War ja auch wieder mit so Kindergarten verbunden, wo der Torwart dann nochmal hingeht und Leo irgendwie nochmal viel Glück für den Torschuss wünscht oder so, ne? Also.
Das haben wir schon gesagt.
Stimmt, dann ist ja der Schiedsrichter ins Tor gegangen, ne? Und hat ihm gezeigt, wo sein Platz ist. Nee, komm mal hier. War wirklich kurz dieses Bild, der Torhüter steht am Elfmeterpunkt und der Schiedsrichter steht auf der Torlinie. Ja. Das war schon sehr, sehr lustig.
Dann mache ich das hier für dich.
Ja.
Ja, happy 100. Spiel, Andras Schäfer, Freund der Sendung.
Ja, auf jeden Fall. Schäfi forever.
Ja, 100 Jahre Schäfi, ne? Nach 500 Jahre Trimi oder so.
Ja, es sind einerseits viele Spiele, wer schrieb denn das? Nils, glaube ich. Andererseits ist Schiefi auch schon so lange bei uns, dass in der Zeit gab es schon viel, viel mehr Spiele. Er war einfach nur die Hälfte der Zeit ungefähr verletzt.
Ja.
Insofern, ja.
Hoffen wir mal, dass er da jetzt weniger Pech hat und dass er mehr spielt und weniger verletzt ist.
Unbedingt.
Er hat noch Vertrag bis nächstes Jahr. Ja, okay.
Für immer.
Für immer. Das weiß er das schon? Dass er jetzt für immer Vertrag hat?
Na, ich habe ihn noch irgendwann mal auch juristisch adoptiert, glaube ich. Wenn ich mich recht daran erinnere.
Du meinst, das ist auch bindend, ja?
Ich bin jetzt sein Erziehungsberechtigter.
Ja, so, okay. Ach, du liebe Güte.
Weiß denn Andras Staff von Bescheid?
Offensichtlich nicht.
Ja, okay. Hat lange nicht mehr angerufen, ne?
Das wird ihm noch per Gerichtsbeschluss mitgeteilt. Aufgrund des Wetters ist vorübergehend schwierig mit Briefen.
Ja. Nee, ja, dann genau, die Illich-Chance hatten wir schon, wobei die halt wirklich, wie Nadi richtig geschrieben hat, sehr, sehr gute Aktion von Alex Kral da, der den schlechten Abschlag von Caua Santos antizipiert hat und gut erlaufen hat. Dann ja, das sind die Illich-Tragödie. Liban Bocho hatte noch den Freistoß. Was ich sehr hübsch gefunden hätte, also sehr, sehr ausgerechnet. Wie ist der schöne
Geschichten, die der Fußball schreibt.
Unser Frankfurter Großmaul, also das ist als großes Kompliment gemeint, schenkt der Eintracht einen ein, hätte ich sehr lustig gefunden, aber na gut, 1-1.
Ja. War auch so ein bisschen die Position von Felix Groß damals gegen Aue, ne, den er direkt gemacht hat.
Ja, ja.
Vereinzelt erklangen ja auch mal wieder Thorsten Matuschka-Gesänge. So, da kann dann noch einer retten, aber das war so ein bisschen irgendwie die Position Felix Groß gegen Aue. So, mach mal wieder einen Freistoß direkt. Ja, ich nick danach nur, ne? Habe ich gemacht. Ja. Weltklasse.
Letztendlich wird uns wahrscheinlich das Spiel nicht 10% so in Erinnerung bleiben wie die Choreo.
Ja. Nee, glaube ich auch.
Also wird den Frankfurtern ähnlich gehen. Also
sich auch an unsere Choreo erinnern?
Bestimmt. Ja. Also ich würde an ihrer Stelle.
Die konnten wir ja auch die ganze Zeit sehen.
Ja,
das stimmt.
Ach so, noch eine Sache, die ich wirklich gut fand, war, als die Waldseite, also in der Halbzeitpause hat ja Christian sich von Dolf, heißt er, ne? Mhm. Verabschiedet, also in dem Rahmen, in dem eben immer Verstorbene und Unioner gedacht wird. Und auf der Waldseite kam dann halt eine Tapete und eine einsame Bengalo hoch für ihn. Und in der Zeit hat der Frankfurter Block den Support auch eingestellt.
Das ist ja.
Das ist gerade cool. Für Frankfurt, die immer ihr eigenes Ding machen und wir keine Absprachen mit niemandem und wir sind ganz anders. Nee, fand ich sehr gut.
Ja, war wirklich
cool. Vielen Dank, Respekt.
Hat eigentlich Frankfurt, da sie ja so speziell sind, immer schon so bei uns auch so Anti-Support gemacht oder war das jetzt neu? Das habe ich mich gefragt.
Ich glaube,
die haben ja sich sehr viel an uns abgearbeitet.
Nicht so schlimm wie Dortmund, aber ja.
Nicht so, ja gut. Ja gut, in Dortmund haben wir aber auch uns, ich sag mal, das ein oder andere Mal, also nicht wir hier, aber ne, so größere Teile unserer Fans haben sich ja da auch etwas eindeutiger positioniert verbal.
Ja, kann man ja auch machen, aber bei Dortmund ging es mir halt auf den Zünder, dass er als das allererste, was man von ihnen hörte, war, was war's? Scheiß Union oder wir scheißen auf Berlin? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, egal. Also
so wichtig, dass wir uns nicht mal dran erinnern.
Ja, irgendwie im Sinn.
Nee, ich glaube,
Frankfurt findet halt alle scheiße.
Ja.
Ja. Aber so. Ist auch eine Einstellung.
Kann man finden ja auch alle Frankfurt scheiße, also von daher.
Ja, naja.
Also ich hab eigentlich nicht viel gegen Frankfurt.
Ich auch nicht, die haben einen guten Burgerladen im Bahnhofsviertel.
Das ist so eine sympathische Egalmannschaft.
Eine sympathische Egalmannschaft.
Ja, weißt du, die ist mir grundsätzlich egal. Das ist
die schlimmste Beleidigung, die du durch Eintracht Frankfurt.
Nee, das ist so eine Mannschaft, die ist mir egal, aber ist auch nicht negativ aufgefallen, mir jedenfalls bisher nicht.
So wie Mainz, ja.
Ja, genau.
Oh Gott, fantastisch. Super. Fantastisch.
Kriegst du das irgendwo umgebogen, dass man das so als so Gesang, wie wir klickt. Sind ihre Haupt... Ja, nee, dass man es auch rufen
dass
kann.
Dass man es zu einem Rhythmus klatschen kann.
Ja, genau.
Ja. Ja, doch, das, kannst du langziehen. Ja. Sympathische Egalmannschaft. Ja, aber Mainz haben wir ja auch erst auf dem Zettel, seitdem Urs Fischer da Trainer ist, oder?
Vorher ja, das so. Meine ich. Genau. Also
seitdem haben sie gewonnen.
Das ist die schlimmste Beleidigung für Frankfurt.
Ach. Ja, naja, dann machen wir das Kapitel zu, oder?
Ja.
Oder habt ihr noch was ihr zum Spiel loswerden wollt? Wir können doch noch ein bisschen 10 Minuten über die Choreo reden. Das würde mir auch Spaß machen, aber das haben wir glaube ich auch alles
gemacht. Choreo Beste.
Choreo Beste.
Ja.
Und dann
11 von 10, would do it again.
Ja, auf jeden Fall.
Top eBay, ja, gerne wieder.
Ja.
Ich glaube, ich weiß ja nicht, gibt es dann so ein Mannschaftslager, kann man nicht sagen, aber so von den Ultras gibt es dann so einen gesammelten Urlaub, dass sie sich jetzt auch mal ein bisschen entspannen können nach den anstrengenden Wochen?
Ja, ich glaube, die sind trotzdem bei jedem Spiel da.
Ja, vermutlich, aber verdient hätten sie mal eine Woche Pool oder so, dass man mit einem Schirmchen trinkt mal irgendwo sich hinlegen könnte.
Ja. Vielleicht machen sie das ja von den Choreo-Spenden.
Auch das wäre okay.
Erstmal eine Woche Malle.
Ein lang angelegter Scam, um jetzt mit der Choreo-Kasse durchzubrennen.
Im Jahr 2026, nachdem wir 25 Jahre lang hier die Ultras sind von Union, hauen wir uns jetzt mit 1500 Euro auf die hohe Kante.
Volle Gönnung.
Im 3-Sterne-Landeshotel.
Ich gönn's ihnen.
Ja,
Das vielleicht ist es nur die Spreewaldtherme oder so, aber.
Auch da ist schön, ja? Da nichts ja. gegen die Spreewaldtherme.
Wie viele Sterne wird dann das nächste Event bekommen, was wir besprechen?
Wenn das nächste Event das Frauenspiel ist, vermutlich nicht ganz so viele.
Mhm. Sorry, wollte einfach die gute Laune mal zeigen.
Ja,
das ist ja
auch immer diese eklige. Ja, gute ist okay, Laune. Sebastian, ist okay.
Ja, da müsst ihr mir jetzt wieder aushelfen. Wer, Nadine war schon, hat es ja schon gesagt, sie war da und auch auf Toilette.
Natürlich. Offensichtlich.
Ja. War einer von euch beiden, Hans-Martin, Olli, wart ihr im Stadion oder habt ihr das auch, wie ich nur am Ticker
Toilette
mitbekommen?
Und du warst auch auf Toilette. Da.
Okay, alles klar.
Aber ich war erst nach dem Spiel auf ich, Toilette.
Aber hoffentlich
aber
nicht
mein
auf derselben.
Toilettengang ist nicht so relevant für den Spielverlauf.
Ja.
Ich war nur in Pankow unterwegs.
Okay.
Ja, erstmal hier große Schelte. Stadionöffnung bei den Frauen ist immer anderthalb Stunden oder war jetzt immer anderthalb Stunden vor Anpfiff. War ja zu Anfang mal irgendwie 2 Stunden vor Anpfiff, bei den krassen Spielen, wo ein paar mehr Leute erwartet wurden, auch 2 Stunden. Dann hat man sich so auf 1,5 Stunden eingepegelt, das heißt, man achtet auch nicht drauf, was Union auf irgendwelchen Internetseiten veröffentlicht. Und dann sitzt man im Bus und wird von einem Fanclub-Mitglied der Bamse-Jängen angesprochen, sagt mal, also der im Deutschen nicht ganz fein ist sozusagen, hält ihr das Handy hin und sagt, sag mal, steht da 15 Uhr Öffnung? Und ich denke mir so, scheiße, viel zu früh unterwegs. Und dann steht man da erstmal noch Ewigkeiten vorm Stadion, bis dann die Tore überhaupt mal aufgehen. Und ja, vor dem Stadion stehen ist nerviger als im Stadion stehen, weil da kann man sich Essen holen und hat seine Abläufe und kann mit den Leuten reden, weil man weiß, wo sie stehen. Und das ist echt, also das ist echt ein bisschen nervig, wenn man sich irgendwie so drauf einstellt, 14:30 Stadionöffnung und dann heißt es erst 15 Uhr, ja, kommen sie rein.
Ja, verständlich. Ja. Also dein Ärger in dem Fall.
Aber war das jetzt das erste Mal so, dass das also eine andere Stadionöffnungszeit war?
Dass wird es jetzt das so bleiben? Eine Stunde vorher war jetzt das erste Mal so und ich hoffe, es bleibt nicht so.
Okay, ja.
Also müssen wir mal ins Zeughaus funken oder ins Forsthaus funken. Zeughaus hilft uns nicht. Nee, also ich kann es verstehen, wenn Union sieht, dass deutlich weniger Tickets verkauft werden als sonst, dass sie dann natürlich auch Personalausgaben irgendwie so gedämpft wie möglich halten. Muss man auch sagen, also so eine halbe Stunde weniger die Leute bezahlen, macht sich natürlich auch bemerkbar. Und es waren ja am Ende 5.600, glaube ich, die da waren. Also eine verhältnismäßig geringe Zahl für uns. Aber trotzdem ist es halt irgendwie nervig und ärgerlich, wenn man dann jetzt jedes Mal irgendwie gucken muss, erstmal wann das Stadion aufgeht. Da war dann zumindest ein kleines Trostpflaster, dass wir beim Weg von den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion noch die Mannschaft gesehen haben, wie sie noch ihren Spaziergang gemacht hat.
Das ist ja auch was Schönes.
Ja.
5.100 sogar nur, 5.161. Oh. Also das ist schon deutlicher Minuskulisse. Ja. Vermutlich, also ich nehme mal an, dass es darauf zurückzuführen ist, dass da irgendwie die Nachfrage geringer war und dann, dass der Verein da einfach auch mit Lohnkosten kalkuliert.
Ja.
So, also es ist ja auch so, nach dem Spiel wird man ja meistens auch relativ schnell zumindest von der Gegengerade rausgekehrt. Man kann sich dann noch vorne am Eingangsbereich aufhalten und kriegt auch noch sein Bier, aber also schätze ich mal, dass es das ist, aber da wäre vielleicht eine Kommunikation, eine aktive Kommunikation nochmal besser.
Ja.
Also wenn man das so verändert. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich.
Da wurde das nicht, das nicht angekündigt? Das stand nur irgendwo dann?
Ja, das stand
nur
genau.
In diesem Vorbericht, genau.
Ja, okay.
Aber den, ja, darauf achtet man ja nicht. Ist ja nichts, wo man damit rechnet, dass das eine Sache ist, die sich ständig ändert. Anders als die Anschlusszeiten. Also nee, die ändern sich auch nicht, sind bloß so viele. Man weiß, Sonntag wann? Ach, 16 Uhr. 16 Uhr hatten wir bisher noch nicht, oder? Nee, hatten wir noch nicht. So.
Ich habe gerade mal nachgeguckt in der Spielmeldung, also die vor dem Spiel am 6. Februar veröffentlicht wurde, stand als Service-Info drin, dass
genau,
das Stadion seine Tore um 15 Uhr öffnet. Aber ja, das ist natürlich, das liest man ja selten, wenn man gewohnt ist, einfach seine Zeit im Stadion zu haben. Ja.
Na, Nadi ab jetzt wahrscheinlich immer.
Ja, zur Sicherheit.
Ja,
ne? Ja, na
klar. Wenn ich es nicht wieder vergesse, ja.
Ja.
Okay, dann Wenn das jemand
mehr ist
hört,
nicht passiert.
Wenn, mehr ist nicht passiert, genau. Mehr war nicht. Die Tore waren zu spät offen.
Ja.
Ja, los, komm, jetzt schnell. Das Spiel noch durch und dann haben wir schlechte Laune hinter uns.
Was sehr schön war, war, dass Leonie Köster wieder im Kader war. Nach einem, ziemlich genau einem Jahr sogar, Verletzungspause. Und anderthalb Spielen, die sie bis dahin für uns gemacht hatte. Ja, und dann hatten wir den Tabellenletzten zu Gast und ich wehre mich ja immer gegen solche, hier gegen die sehen wir immer scheiße aus. Sahen wir ja auch gar nicht, tatsächlich fand ich in der ersten Halbzeit. Da hatten wir eher diese von Frankfurt schon bekannte konsequenzlose Dominanz. So ein bisschen, also in der ersten Halbzeit viel den Ball, viel Kontrolle übers Spiel, wenig wirkliche Probleme, nachdem am Anfang vielleicht noch Ida Heikkinen mit der auch noch aus Berlin bekannten, von Union bekannten Josephine Bonsu ab und an mal ein Problem hatte, also nee, Probleme hatte, nicht ein Problem hatte, war das eigentlich schon sehr kontrolliert, oder Nadi?
Ja, absolut.
So wirkte wie, alles klar, wir haben alles im Griff, jetzt müssten wir bloß noch irgendwann mal ein Tor schießen.
Genau, dann begannen sie wieder unsere drei Probleme.
Ja, das mit den Toren schießen, warte mal. Diese Sache.
Also ja. Ich kann euch ja kurz beschreiben, wie gesagt, ich habe es ja wieder am Live-Ticker, sagt man das so, habe es im Ticker nachgelesen. Und nachdem wir ja auch in der letzten Folge und in der Folge davor die zwei Spiele der Frauen jetzt gegen Essen und Jena als Pflichtsiege markiert haben, ne, um nicht irgendwie noch weiter nach unten zu rutschen oder zumindest Abstand zu halten, die gefährlichen Plätze, habe ich dann, also kam dann immer so hier, gelbe Karte, Auswechslung, aber stand die ganze Zeit 0-0. Ich dachte so, dann kommt denn jetzt mal hier irgendwie ein Tor oder so dieses, ne, so das, was du gerade beschrieben hast, dann Martin, dieses Gefühl von, das war auch am Ticker irgendwie zu fühlen oder zumindest rauszulesen. Ja,
ja und dann begann die. Wer schreibt denn da gerade rum? Begann die zweite Halbzeit und dann kam Jena plötzlich deutlich aktiver raus und das hat, glaube ich, die Mannschaft schon ein bisschen etwas aus dem Tritt gebracht, war mein Eindruck. Also jetzt nicht wirklich nachhaltig aus dem Tritt gebracht, aber diese Selbstverständlichkeit der ersten Halbzeit war danach für mich nicht mehr sichtbar. Also hast du es auch so empfunden, Nadi?
Ja, also das, keine Ahnung, das war wieder so ein komisches Ding. Früher sind wir aus der Halbzeit irgendwie stärker rausgekommen. Und irgendwie ist es gefühlt in den letzten Spielen eher andersrum. Dass wir
außer in Essen.
Ja, außer in Essen. Aber irgendwie ist es so gefühlt so, dass wir da nicht wieder so richtig in Tritt kommen. Keine Ahnung, ich kann es irgendwie noch nicht so ganz greifen, woran es liegt oder was dann da irgendwie das Problem ist, aber irgendwie war die zweite Hälfte dann wieder ein bisschen fahriger auch.
Ich hatte wirklich den Eindruck, dass sie nicht damit mit diesem Rhythmuswechsel von Jena, also die Jena war ja wirklich sehr passiv in der ersten Halbzeit, hat ja auch den, also deren Pressing war ja, fing irgendwann mal in der Mittellinie an meistens, also die konnten sehr ungefährdet aus der Verteidigung die Bälle auf die Sechs spielen und Tanja Pawlek hatte Zeit, sich aufzudrehen, also da war wenig Druck. Und plötzlich kamen die halt anders raus und als ob die, nee, warte mal, damit haben wir jetzt nicht gerechnet, was soll denn das jetzt? Also so, das sind ja, und gar nicht mal, dass die Spielerinnen dazu nicht grundsätzlich in der Lage waren, sondern dass sie eher davon überrumpelt waren, dass es jetzt plötzlich, also dass sie in dem Moment davon kurz überfordert waren. Und irgendwas, also das gab sich dann so ein bisschen, aber es blieb trotzdem eine gewisse Verunsicherung da. Und vielleicht liegt das eben auch an den Erfahrungen der langen Saison bisher, oder ja, so richtig erklären konnte ich es nicht. Aber ja, also das Tor schien dann, sagen wir mal, nicht näher dran als in der ersten Halbzeit, als noch mehr da war, eher weiter weg, aber trotzdem war es so ein Spiel, wo immer noch klare Überlegenheit eigentlich da war. Und trotzdem wollte das Tor nicht fallen. Und es gab diverse Abschlüsse, aber wenige von denen scharf und noch weniger von denen weit weg von der Torhüterin. Ja, da sind wir dann wieder bei den, wie du schon sagtest, bei den alten Problemen. Also dass Also es gab noch nicht mal so wahnsinnig viele Chancen, fand ich. Und diejenigen, die es gab, die wurden halt auch alle nicht wirklich gefährlich genutzt.
Hm.
Und dann, ja, und dann irgendwann war, glaube ich, so dieses Gefühl, jetzt müssen wir aber mal. Und dann kommt es halt zu komischen Risikoentscheidungen wie vor dem 0-1. Als da Hanna Oerlings von links einen Seitenwechsel versucht, aber quasi also an der Mittellinie ungefähr, die gesamte, also fast die gesamte eigene Mannschaft ist in der gegnerischen Hälfte und versucht den wirklich, der war halt wirklich nicht sauber geschlagen, der war, viele weiß ich nicht, 5-6 Meter von Anna Weiß runter und die jener Spielerin hat es halt geahnt und ist da reingespritzt und hat den Ball am Fuß und dann ging es halt schnell. Und auf einmal laufen die 3-2 zu uns auf den Strafraum zu und spielen das Ding dann halt gut aus. Und Tanja Pawolek kommt nicht hinterher, weil Tanja Pawolek einfach auch keine schnelle Spielerin ist. Kam schon vorher in einem Mittelfeld nicht in den Kopfball so richtig rein. Und dann steht es 0-1 und du fragst dich, wie das passieren kann.
Ja.
Ne?
Ja, gefühlt so eine Chance gehabt, ne? Und die ist dann halt auch noch drin. Also. Das war wirklich so, wo man wieder im Stadion stand und sich dachte, warum? Also warum machen wir keine von den 536 Chancen, die wir gerade hatten, irgendwie mal rein und bestrafen uns dann so selbst, dass wir uns das Ding quasi noch selbst mit reinlegen?
Ja.
Das war echt, ja, weiß ich nicht. Aber also ich habe es eh, das passt so bis zu dem Tor. Ich habe es eh nicht so ganz verstanden, warum Dina jetzt immer bei den Freistößen und den Ecken mit Heisi zusammen rausgeht. Weil ich finde, dass Dina mit ihrem Körper irgendwie und die Möglichkeit hat, im Strafraum irgendwie noch ein bisschen für Stress zu sorgen. Und so einen Ball reinschlagen, das sollten auch andere können. Und eine Anna Weiß zum Beispiel, die hat ja auch einen unfassbar guten Schuss. Die sollte das auch hinkriegen. Also weiß ich jetzt nicht. Andererseits ist Anna Weiß natürlich nochmal, glaube ich, einen halben Kopf größer als Dina. Was dann wiederum für Kopfbälle gut ist, aber ich weiß nicht, ob man sich da irgendwie selbst ein bisschen mit rausnimmt und das irgendwie ein bisschen blöder gestaltet.
Na, vielleicht ist halt die Überlegung, dass jetzt mit den großen Innenverteidigerinnen, die wir haben, also dass da genug Kopfballstärke im Strafraum ist oder so. Mhm. Aber ja, gebe ich dir recht, also die Kopfballtore, an die ich mich erinnern kann, haben häufig den Namen Dina Orschmann dran geschrieben, also es stimmt schon. Ja, wobei Sachen sind, die wir nicht so richtig verstehen, ist auch dieses, dass Naika Reisner jetzt erneut eingewechselt wurde als linke Verteidigerin für Ida Heikkinen. Mhm. Und ich weiß, dass in der Hinrunde Naika viel als noch Dreier-/Fünferkette gespielt hatte, hat sie halt so die linke Flügelverteidigerin gespielt. Mhm. Aber das ist nochmal eine ganz andere Rolle also da hatte sie den gesamten Flügel für sich und musste den halt auch beackern und das hat sie auch gut gemacht und war dann auch defensiv diszipliniert genug. Aber als reine Linksverteidigerin beraubt man sie, glaube ich, einfach auch wirklich ihrer Stärken so ein bisschen.
Ja.
Also das habe ich, also und wir hatten ja zu dem Zeitpunkt Judith Steinert auch auf der Bank, also das habe ich nicht so richtig verstanden und vor allem wurde dann in der späteren Phase, als es dann da irgendwie nochmal alles nach vorne geworfen wurde, ist ja dann Samantha Steuerwald aus der Viererkette nach vorne gegangen, dann hatten wir hinten eine Dreierkette mit rechts Judith Steinert, in der Mitte am Matysiak und links Naika Reisner, dann hat sie halt Innenverteidigerin gespielt.
Ja.
Das so, weiß ich nicht, ob das die wirklich beste Option ist.
Ja.
Das war so, ja, aber das sind auch, glaube ich, alles nicht die wesentlichen Punkte, warum das schiefgegangen ist, denke ich.
Oh, du hast gerade meine Frage vorweggenommen.
Warum es schiefgegangen ist?
Nee. Ich glaube, dass wir ja an einem Punkt sind, wo man sich überlegen sollte, haben wir jetzt eigentlich so oft, also es ist ja nie das erste Mal passiert, dass wir jetzt irgendwie unnötig Punkte abgeben, ob das irgendwie nur statistisch Pech ist oder ob es dafür halt eben doch Ursachen gibt, die irgendwie strukturell sind, an denen man arbeiten kann.
Also wir haben letzte Mal, als ich Hans-Martin über Frauenfußball bei uns habe reden hören, haben wir überlegt oder er hat überlegt, ob es nicht dann doch ein Fitnessproblem gibt. Ich weiß nicht, ob das nochmal irgendwie zu sehen war, ob das irgendwie noch ein Thema ist. Stichwort strukturelles Aufarbeiten von Dingen.
Das wurde ja in Essen eigentlich gut widerlegt, diese These, muss ich sagen. Also da war halt das Spiel, wo es, da stand es zur Halbzeit 1-2 und am Ende 4-2. Und da wurde auch bis zum Ende durchgezogen. Und deswegen sehe ich das nicht. Ich glaube, das sind, also das ist ein so, weiß nicht, Verunsicherung, Konzentrationsmängel, also viel, wenn dann eben eher eine geistige Frische. Und in dem Spiel fand ich durchaus auch ein dann zu, ja, zu viel wollen, hört sich so bescheuert an, aber sozusagen in dem Bestreben noch das Tor zu machen, zu hohes Risiko eingehen und die Ordnung verlieren und eben genau so eine Verlagerung wie vor dem 0-1, die kann ja total, also die kann dir ja viel weiterhelfen, also vor allem wenn du gegen so einen tiefen Block spielst, wenn du den immer dann mit einer Schnellverlagerung mal ins sich bewegen kriegst, findest du dann da eher Lücken. Das kann ja ein probates Mittel sein, aber wenn du das halt so unsauber spielst und vor allem auch in der Position, also hinter deiner ganzen Reihe lang, also das, wenn da der Ball abgefangen wird, dass dann wirklich viel Platz in Richtung eigenes Tor ist, das, also so ja, ich will was wirklich Gutes machen und will es besonders gut machen und es geht dann schief und dann habe ich nicht aufs Risiko geachtet. Das ist so ein bisschen der Eindruck und ja, und dann halt wirklich auch noch krasse individuelle Aussetzer, wie dann bei dem 1-2 als, also gut, das hat also auch eine längere Fehlerkette, dann Naika kriegt den Ball nicht richtig verarbeitet, der floppert dann irgendwie im Mittelfeld rum, dann kommt Tanja Pawolek wieder nicht in den Zweikampf und dann spielt sie den Pass, aber da läuft dann trotzdem eine Spielerin einem so lang gelupften Pass hinterher gegen drei Innenverteidigerinnen. Also das ist eine 1-3, also da dürfte eigentlich nichts passieren und der Matysiak versucht dann den Ball abzuschirmen, kurz vor der Strafraumgrenze und Karabösel kommt ihr entgegen und ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, wie der Ball, von wem der da kam, das Resultat war. Also ich glaube, dass Kara irgendwie dran kam und der dann von Ambas Bein an ihr vorbeigeschwungen. Nee?
Ich glaube, dass die Jenerin Amba Tysiak irgendwie noch einen mitgibt, so einen leichten Schubser. Und dadurch Tysiak den Ball berührt und der dann dadurch an Kara vorbeigeht.
Irgendwie sowas, ja.
Also so richtig blöd einfach im Großen und Ganzen. Und anscheinend hat sich Kara ja dabei auch noch das Handgelenk verletzt.
Aber auf jeden Fall was beide Spielerinnen mit ihrer Erfahrung besser machen müssen und können. Und das ist so wirklich...
Außen klären, ja.
Ja, klar, dann hast du nicht gleich im Blick, ob deine Nebenfrau schon unter Druck steht oder nicht, aber dann kloppen halt...
Genau, kloppen nach draußen.
Ja. So, und das war dann wirklich so, dann rasseln die beiden zusammen und die Jenerin läuft außen rum und schiebt dann halt locker ein und ist so... Was?
Sagst du ja, danke, ne?
90+4, herzlichen Dank.
Ja, wussten sie selbst nicht, wie sie das hinbekommen haben, ja.
Ja.
Aber so Torhüterin und vielen Dank und so, also ich weiß ja auch nicht, was mit der Jena-Torhüterin da irgendwie los war, aber Wunderheilung ist ja bei ihr auf jeden Fall auch ein Thema. Also erst fällt ihr irgendwie kurz das Bein ab und dann kann sie 2 Minuten später wieder losrennen. Und beim Torjubel war ja auch nichts mehr von irgendeiner Oberschenkelverletzung oder irgendwas zu sehen. Da konntest du ja quer über das Feld sprinten.
Das ist alles
andere. Ja, gut, aber das eine Mal ist ja auch, glaube ich, Dina, das war, glaube ich, sogar schon nach dem 2-1, das, weiß gar nicht.
Genau,
mehr.
Das war danach.
Als Dina ihr wirklich mit voller Wucht, als sie den Ball fing, also wirklich in den Oberkörper reinrannte. Also das war auch wirklich sehr unnötig.
Ja, ich glaube, da hat sie die Lippe gebissen oder so.
Es war so. Ich frage mich da eher, was beim Gegentor, also bei unserem Tor da los war. Also es war ein Freistoß aus, weiß ich nicht, 30 Metern oder so, der wirklich ewig unterwegs war und dann ist einfach wirklich niemand rangekommen. Das ist natürlich für die Torhüterin, glaube ich, die beschissenste Situation überhaupt, weil da viele Köpfe und Körper dazwischen waren und du immer damit rechnest, dass entweder deine Mitspielerin den irgendwie weg versucht zu köpfen oder dass er dumm abgefälscht wird oder dass die Gegnerin rankommt. Und da ist einfach niemand rangekommen und sie blieb halt lange stehen, um auf Sachen reagieren zu können und dann fiel er einfach neben ihr rein.
Ja, nochmal, Grund, ich war auf Klo, da geht dann auch so ein Torschuss rein. Also das ist dann völlig egal, weil alles, was aufs Tor geht, geht dann halt einfach rein.
Und auch das war kein wirklich systematisch erarbeitetes Tor, möchte ich mal dazu sagen.
Ja.
So, ja.
Kommen wir zu und was dann, Positivem? Achso, erzähl erst.
Ja, viele ratlose Stimmen danach, fand ich in den Interviews. Das ist also verständlich, aber ja, und ich glaube, das ist auch, wenn man auch mit den Leuten im Stadion so geredet hat, da war viel Ernüchterung und Ratlosigkeit.
Ich sag mal also so, ich hab parallel die Statistiken mal bei Kicker kurz angeguckt von dem Spiel und um vielleicht nochmal kurz zu dem zurückzuschwenken, was Olli so ein bisschen angesprochen hat, so ein bisschen die Strukturprobleme oder so, ob man da sowas sehen könnte. Wenn du ein Spiel mit 8-0 Ecken, 62% zu 38% Ballbesitz, 2-1 verlierst durch, ja, im Prinzip zwei oder eigentlich nur einen Aussetzer und ein paar vergebenen Chancen. Ich weiß nicht, ob man da so von Grundproblemen reden kann oder ob es nicht einfach nur ein gebrauchter Tag war. Ne? Also was Hans-Martin auch gesagt hat, gegen Essen hat man es ja gesehen, dass man auch sich wieder zurückkämpfen kann eigentlich aus so einem Spiel. Ich weiß nicht, ob man so diese Niederlage jetzt natürlich schmerzhaft, weil Pflichtspiel, bla bla und so, ne? Und wären wichtige Punkte gewesen, aber ich weiß nicht, ob man die Niederlage an sich so hochhängen darf. So wie sie zustande gekommen ist.
Ich glaube, alleine ist das ja nicht das Thema. Ne?
Nee.
Wenn es nur das eine Spiel wäre. Genau.
Naja, okay, ja, aber wir haben ja auch nicht ohne Grund gesagt, dass die Hinrunde durch die Verletzten-Miserie auch so ein bisschen nicht so 1-1 zu bewerten ist, wie jetzt die jetzige Phase.
Ja, aber ich glaube, die Ernüchterung jetzt ist im Grunde die, dass es sind jetzt viele von den Verletzten zurück. Mhm. Es sind gute Neuverpflichtungen gemacht worden, am Matysiak zum Beispiel, auch wenn sie da den entscheidenden Fehler macht. Zu der anderen kommen wir gleich noch. Und ich glaube, da gab es einfach diese Hoffnung, okay, jetzt geht's halt richtig los. Und dann das nicht so wahnsinnig glückliche Spiel gegen Leverkusen, aber gut, ist auch Leverkusen, die sind halt auch relativ gut. Und dann kommt Essen, aber Essen ist eben auch eine der Mannschaften, die wir auch schon in der Hinrunde geschlagen haben und die irgendwie... Gut, jetzt ist da überall ein bisschen mehr Luft unten drin, aber die am Anfang eben auch so wahnsinnig abgeschlagen auf den vorletzten oder letzten Platz standen, so wie Jena eben auch. Das sind die Mannschaften, gegen die quasi alle punkten. Mhm. Und dann kommt irgendwann so dieser Zweifel, ja okay, gegen wen holen wir denn dann noch was? Mhm. Ne? Also wir jetzt auswärts in Hamburg, ja, die stehen auch unten drin, aber wenn die Punkte holen, holen sie die zu Hause, weil die ja auch im großen Stadion spielen und weil da auch Leute sind und das funktioniert ganz gut für die, glaube ich. Köln bei uns, ja, Köln auch. Ja, es sind einfach, also mir fallen jetzt wenige Mannschaften ein, wo ich sage, ja klar,
dann nehmen wir was
mit. Da geht ziemlich wahrscheinlich was. So, mhm. Und das ist klar, und bei 8 Punkten Abstand auf dem Abstiegsplatz ist nicht so geil. Also sind jetzt auch nur noch 9 Spiele. Also das ist schon, ich glaube nicht, dass es wirklich noch ernsthaft runtergeht, aber mir fehlt dann so ein bisschen die Entwicklung, die jetzt kommen müsste. Mhm. Oder die Entwicklung. Und das ist halt, glaube ich, insgesamt das Ding. Also diese Frage, wie willst du die Saison bewerten, wenn du die Hälfte der Zeit sich die Mannschaft selbst aufstellt? Und jetzt gab es halt so diese Hoffnung auf die Aufbruchsstimmung und die ist gerade so ein bisschen zerschellt. Das ist, glaube ich, das Gefühl, was viele hatten und was ich auch gerade habe. Und das ist nicht unbedingt rational und fair, aber ist das, also ja. Werde ich vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand dann auch wieder etwas gelassener sehen, ja.
Ich finde es halt auch so schade, weil diese Mannschaft aus so vielen individuell richtig, richtig guten Spielerinnen besteht. Und man steht halt da, guckt denen beim Spielen zu und denkt sich so, ihr könnt es doch. Ihr könnt es doch. Macht doch nur noch diesen scheiß Ball da vorne irgendwie rein. So, die haben so viel Qualität im Kader jetzt, ne? Und ich glaube, das ist halt so das, was so diese Ernüchterung bringt, dass man da steht und sagt, ach man, kommt, ne? Kriegt irgendwie gebacken, so ganz blöd gesagt. Auch wenn es immer natürlich von der Tribüne super leicht gesagt ist. Aber dieses Unverständnis, warum das irgendwie nicht so, warum dieses Ergebnis nicht so ist, wie es eigentlich sein könnte. Hm. So, weil wie gesagt, von den Einzelspielerinnen her, ich finde, also das ist unfassbar gute Spielerinnen alle. So ein gerade ja, jetzt, ne, Lia Kamba, ich, keine Ahnung, die ist mir unfassbar aufgefallen in dem Spiel. Ja. Rennt das ganze Spiel über durch, haut da eine nach der anderen um, hat unfassbar gute Abschlüsse, also wirklich auch einen richtig guten Schuss
sie
gehabt.
Hat niemanden umgehauen, sie ist nur stark in den Zweikämpfen.
Ja, sag ich ja. Aber keine Ahnung, ne? Wie gesagt, einen unfassbar guten Schuss hat sie. Also, und wenn man sich sie so anguckt, als sie sich warm gemacht hat, dachte ich mir so, Also wenn ich die irgendwie abends treffen würde und die würde mir erzählen, sie ist Profifußballerin, würde ich auch fragen, so, hä? Sicher?
Ja, aber dann siehst du auf dem Platz.
Die wirkt so unscheinbar und so lieb und dann rennst du wie Grischa Prömel.
Oder? Total. Immer so diese super aufrechte Körperhaltung. Ja.
Und also so ein Wiedererkennungswert quasi auch noch mit drin. Unfassbar geile Spielerin. Ich bin echt richtig gespannt, was wir von ihr noch alles sehen. Muss man einfach mal klar hervorheben, die hat ein richtig, richtig geiles Spiel gemacht, hat mir richtig gut gefallen.
Kann ich nur sehr unterstreichen. Die hat auch ein wirklich gutes Passspiel. Und ja. Die war auch in diesen, also die geht halt auch sehr, sehr entschlossen in Zweikämpfe rein.
Ja.
Und dann hast du ja häufig die Situation, dass so ein Ball dann irgendwo hinspringt und sie ist bei dieser Orientierung zum Ball hin auch super schnell.
Ja.
Also dieses, der Ball verspringt dann irgendwie, also beide gehen zum Ball, der springt irgendwo hin, sie ist die Erste, die wieder dran ist.
Ja,
und bleibt dann einfach total cool. Also das ist, die ist 20, die ist gerade, also 20 ja. Seit anderthalb Wochen.
Auch so dieses, das ist mir parallel auch bei Andra Schäfer aufgefallen.
Der ist auch 20.
Genau. Und seit 25 Jahren dein Sohn.
Ja.
Wenn die beiden irgendwie grätschen oder wenn sie irgendwie getackelt werden und sich irgendwie, also und irgendwie auf den Boden fallen, die stehen so schnell wieder auf, du fragst dich so, sag mal, lag die Person nicht gerade eben noch irgendwo rum? Sowohl Andras, der irgendwie eine Grätsche ansetzt und quasi beim Grätschen schon wieder aufsteht, als auch Lia Kamba unfassbar schnell wieder auf den Beinen und weitermachen. Finde ich, also die hat richtig Bock, Fußball zu spielen und das macht richtig Spaß, ihr zuzugucken.
Genau, das war auch der große positive Punkt an dem Spieltag.
Ja, wirklich.
Ging dazu
halt irgendwie noch, so eine Pferdelunge, wie wir so schon das ein oder andere Mal in Frauenmannschaften von Union gesehen haben, wo die Mädels einfach 90 Minuten durchrennen und du denkst dir so, ey, pff, krass. So geht dir irgendwann die Luft aus oder rennst du einfach noch ein paar Stunden nachher nach Hause, weil
ja. Ein bisschen ausjoggen.
Genau, ein bisschen ausjoggen. Ich gehe heute noch ins Fitti. Also, wirklich.
Aus Laufband.
Ja, richtig, richtig cool.
Ja.
Okay, aber ich habe vielleicht noch, ich hatte die ganze Zeit überlegt, so auch, was man so tun könnte. Ich habe vielleicht noch eine strategische Investition, die Union tätigen könnte im Rahmen der Frauenmannschaft, dass einfach Nadine im Stadion jetzt einfach immer Freigetränke bekommt. Dass sie öfter auf Klo muss.
Ne?
Ja. Vielleicht könnte man das mal probieren.
Oder wir machen eine volle Becherspende für Nadine.
Genau, wenn ihr Nadine im Stadion bei den Frauen seht, gebt ihr doch einfach mal ein Getränk aus. Ist für alle gut.
Am besten sowas Harntreibendes
für genau.
Tee oder
ja,
so.
Irgendwie sowas, ja. Was schnell durchläuft.
Ach, schön.
Ja. Dann gibt es noch zwei nicht so erfreuliche Themen, damit wir richtig gute Laune kriegen.
Ach, nicht so wie bisher.
Einmal, auch das war auch schon in der Nachspielzeit, ne, ist Jenny Hipp liegen geblieben.
Ja, ne, sie ist umgetorkelt, ja.
Ja, also die hatte einen Zusammenstoß mit ein oder zwei Gegenspielerinnen, so ganz, also ich glaube, sie ist nur mit der einen wirklich kollidiert. Das war definitiv übrigens kein Foul, sondern ein unglücklicher Zusammenstoß. Und lag dann am Boden und die Reaktion der Mitspielerinnen und oder so auch der, also aller Umstehenden, die sehr, sehr schnell das medizinische Personal ranwinken und sie auch direkt erstmal auf die Seite drehten, also in so einer Art stabile Seitenlage, ließ mich wirklich Übles ahnen. Das sah dann ganz okay aus. Sie ging auch, glaube ich, ungestützt am Ende raus. Und
gestützt.
Gestützt, aber stand dann zumindest am Ende ungestützt, guckte, also das Gespräch, das sie dann an der Außenlinie führte, war jetzt, ja, keine Ahnung, also sie konnte reden, aber es wirkte auch noch nicht so völlig da aus Weiten, also das war schon eine ziemliche Schrecksekunde, deswegen hat Union dann die letzte Zeit, also die letzten zwei Minuten oder waren ja dann noch ein paar mehr, weil es noch diverse Sachen gab, in Unterzahl gespielt, auch in Unterzahl das letzte Gegentor gefangen. Was vielleicht auch ein Aspekt ist, aber das ist halt, gab keinen Wechselslot mehr, also du kannst halt auch nichts machen und ist auch nichts, kannst jetzt auch niemanden anlasten. Da hoffe ich einfach, dass es nichts Ernstes ist und bin auch froh, dass sie nicht irgendwie wieder aufs Spielfeld geschickt wurde oder gelassen wurde, je nachdem.
Hat man aber noch nichts gehört,
die Lage war.
Jetzt im Nachgang?
Nee,
wir reden von Union und von den Frauen.
Ja, okay.
Das lesen wir dann in der Ankündigung fürs nächste Spiel.
Fürs übernächste, ja.
Bei den Auswärtsspielen machen sie, schreiben sie auch immer.
Ja, aber das hat man auch schon das, wer war denn das? War das Abu, die dann auf Krücken da stand irgendwann, wo wir gesagt haben, ach, jetzt erfahren wir auch mal was.
Ja,
wo danach die Meldung kam, Abu fällt verletzt aus. Ja, ach.
Ja.
Und hoffen wir mal, daran, dass es nichts Wildes ist, gute Besserung.
Ja. Und daran direkt anknüpfend, weil während Jenny Hipp, wie gesagt, ohne Foul des Gegners und einfach durch einen unglücklichen Zusammenstoß am Boden lag, fanden dann genug Leute es angebracht, auf die Fresse zu rufen, was ich schon bei den Männern mir ziemlich auf den Zünder geht, wenn es nach jeder unklaren Situation passiert. Also ich habe kein Problem damit, wenn das irgendwie so sich die Spieler gegenseitig anpumpen oder provozieren oder es so hitzig wird, also wenn es irgendwie einen Zusammenhang gibt. Aber da gab es halt keinen Foul und gar nichts. Und das reihte sich ein in verschiedenste, mir vor allem bei dem Frauenspiel eher unangenehmen Gesängen, dass es Schieberrufe gegen die wirklich nicht gute Schiedsrichterin gab, die super kleinlich war, aber die auch nicht parteiisch kleinlich war. Also es gab jetzt, womöglich gab es auch irgendwelche Fehlentscheidungen, die haben wir in dieser eine Szene mit Nele Bauereisen auch mal angeguckt, da hätte man zur Not auch Elfmeter geben können, aber da muss man auch, also so, da war nichts wirklich Verpfiffenes bei. Das hatten wir noch, dann gab es noch Absteiger Richtung Jena und zweite Liga Jena ist dabei. Dann hat noch, das war jetzt nicht laut, das war kein Sprechchor, sondern nur einfach ein Vollidiot hinter mir, der zu den Jena-Fans rüberrief, warum seid ihr Huren so leise? Mhm. Oh, bei einem Frauenspiel mit, weiß ich nicht, 50 Jena-Fans, die, also ja, sowas und insgesamt so eine komische Atmosphäre und was ich auch wirklich schon lange nicht hatte, dass nach Abpfiff wurde gepfiffen. Und ich glaube, das galt der Schiedsrichterin oder der Jenaer Mannschaft. Die wurden ja dann auch noch dafür ausgepfiffen, dass sie gefeiert haben. Ja, die sind Tabellenletzter, die haben gerade auswärts gewonnen.
Ja.
Die feiern dann wohl auf dem Platz.
Und wenn sie Tabellenerster wären gewonnen hätten, dann würde ich
sagen, ja, und das war alles so eine unschöne, ätzende Atmosphäre, die genau das Gegenteil von dem ist, was ich eigentlich an der Atmosphäre bei den Frauenspielen so mochte. Also was so, da kamen halt so die unschönsten Sachen vom Männerfußball plötzlich reingeschwappt und ich sehe das mit Sorge.
Es muss ja nicht alles Flausch sein, aber manche Sachen kann man sich einfach verkneifen, ja.
Ja, und man.
Und da am besten gleich im Keim ersticken.
Ja, und überhaupt jemanden Abstiegskampf, Absteiger, ich meine, wir waren oft genug in der Position, das habe ich noch nie so verstanden, ehrlich gesagt.
Ja.
Und das Ding ist, Jena hat ja auch nicht irgendwie arschig gespielt, also das war jetzt nicht so ein, also da hat sich ja nichts wirklich stringent aufgebaut, also wenn du irgendwie also wenn es halt auf dem Platz irgendwie zur Sache geht oder wenn die sich gegenseitig anpaulen oder wenn du irgend sowas, aber es gab ja keinen sachlichen Grund für irgendwas, das war einfach nur, die waren sauer, dass sie verloren haben, ja. Und das ging mir wirklich monströs auf den Zünder. Und außerdem fand ich eben nach so einem unglücklichen Spielverlauf, und die Spielerinnen wissen halt nicht sicher, was die Leute da auf dem Ring meinen, und du empfängst die und du unterbrichst das und unsere Mannschaft, unser Stolz, um zu pfeifen, und dann kommen die Spielerinnen dir entgegen. Weiß ich nicht, wie gut das bei denen ankommt, ehrlich gesagt auch. Also bei den eigenen Spielerinnen. Ist einfach so eine komische Sache. Ich habe auch schon nach dem Leverkusen-Spiel liefen da auch irgendwelche Halbstarken hinter uns, die irgendwelche homophoben Gesänge anfingen anzustimmen. Und das ist dann, wenn wir sagen, dass es eben bei den Frauen auch für Leute ein Safe Space ist, die sich vielleicht bei Männerspielen nicht so sicher fühlen, dann bleibt es das unter solchen Umständen eben auch nicht mehr lange. Und dann werden wir wieder vielleicht weniger, weiß ich nicht, queere Menschen und junge Frauen und sonst wie bei solchen Spielen sehen. Und das finde ich extrem beschissen. So, zweiter Run zu Ende.
Falle, hier Unterschrift. Was ich ja am Anfang des Spiels noch schade fand bei der Aufstellung der Gäste, dass Josie Bonsu nicht als ehemalige Unionerin begrüßt wurde. Und genauso Gwen, wie hieß sie denn? Moment.
Ja, in Verteidigung.
Gwen Mummert, genau. Die war, ja. Die war auch mal bei Union für 2-3 Jahre, glaube ich. Nee, sogar ein bisschen mehr. Finde ich ein bisschen schade, weil das ist eine ganz nette Tradition. Also Gwen Mummert hat von 15 bis 16 bei den Junioren gespielt und von 16 bis 18 bei den Frauen. Und wie gesagt, Josie Bonsu halt genauso, die bei Union gespielt hat, ist vielleicht einfach ein bisschen durchgerutscht oder so, aber ist halt auch eine nette Tradition, die ja bei den Frauen durchaus mittlerweile machbar ist, weil ja sämtlich, also weil ja auch in verschiedenen Vereinen noch irgendwie ehemalige Spielerinnen unterwegs sind. Ja.
Schade. Ja, fand ich auch schade und es ist, glaube ich, einfach genau durchgerutscht. Ja. Das kommt ja dann bei den Männern von Christian, müsste dann von Bettina heißt er, glaube ich. Ne?
Genau, Bettina.
Mhm. Bettina kommen, also genau, wahrscheinlich müsste man den einfach mal stecken und dann wird es gut sein.
Ja, beim letzten Heimspiel gab es das ja, glaube ich, sogar. Ich weiß gar nicht, wer da vor Ort war, habe ich schon wieder vergessen. Wie gesagt, ist wahrscheinlich einfach durchgerutscht. Vielleicht auch irgendwie im Sprechen sozusagen nicht nochmal die Notiz gemacht und dadurch dann vergessen, kann alles passieren. Hm. Aber haben wir hiermit aufgeholt.
Und wir sind absolut sicher, dass beide diesen Podcast hören.
Ja, natürlich. Sind ja Unionerin.
Ja.
So, und wie kriegen wir jetzt das Positive?
Wie kriegen wir jetzt gute Laune?
Ja, Ende quasi hin.
Müssen wir immer mit guter Laune rausgehen? Wir können auch einfach dann sagen, wir hoffen auf Besserungen in Freiburg und in Hamburg.
Korrekt.
Und verbleiben mit besten Grüßen.
Wir bedanken uns für die prompte Übernahme und verbleiben mit kollegialen Grüßen. Genau. So gehen Arztbriefe zu Ende.
Ach, guck an, und danach der Spieltag, 21.02. und 20.02. einmal zu Hause gegen Köln und einmal gegen Leverkusen. Können sie ja zusammenkommen.
Ja. In einem Bus.
Ja klar, sind doch Nachbarn.
Ja, eben. Ja? Verstehen sie auch so gut.
Eben.
Tauschen euch Jugendspieler aus, diesen einen, der jetzt in Liverpool ist, ne?
Und Köln muss doch eh bei Leverkusen vorbeifahren. Ob sie wollen oder nicht, die wohnen noch an der Autobahn.
Die Frankfurter, die mussten doch war das Dresden?
Nach Dresden,
um dann von da zu fliegen. Das habe ich auch nicht verstanden. Das war, wenn du schon nach Dresden mit dem Bus fährst, da kannst du auch noch die 4 Stunden bis Frankfurt weiterfahren, oder? Muss man doch nicht innerdeutschland noch fliegen.
Das war auf dem Hinflug. Die sind auf dem Hinflug in Dresden gelandet und mit
dem Bus hierher gefahren. Achso, und dann mit dem Bus hierher gefahren. Achso, rum
war es. Weil der BER abends ja nochmal aufgrund des Wetters gesperrt war und da keine Flüge mehr waren.
Ja.
Sind die Frankfurter dann halt in Dresden gestrandet.
Mhm. Vielleicht aber das wussten gut, nicht bestimmt die Fans schon vor Abflug, oder?
Nicht unbedingt. Also wenn das Wetter hat ja hier irgendwie relativ kurzfristig nochmal so ein bisschen doller zugenommen. Wenn es genau in dieser blöden Zeit war, wo der BER gesagt hat, das verheißt gerade wieder.
Ja, gut.
So, ne, dann ist halt selbst die Dreiviertelstunde irgendwie einfach ein blödes Timing. Mhm. So.
Und nach Frankfurt fährt man schon mit dem Bus auch ein bisschen länger als...
Ja, gut, aber wenn du schon in Dresden bist. Ich dachte, das wäre halt die Rückreise gewesen, aber okay, wenn es die Hinreise war, dann ja, gut, sehe ich das. Ich sehe innerdeutsches Fliegen immer so ein bisschen kritisch, aber...
Ja, verstehe ich gut.
Als Reisegruppe Frankfurt macht man das vielleicht, dann kann man es nicht anders...
Kennst du die ICE-Preise, wenn du das mal hochrechnest, wie viel dabei sind?
Ja, da muss man halt gucken, ob auch jeder noch mit muss, ne? Oder ob man nicht vielleicht, gibt es da nicht so Bahncards für Gruppen?
Das Wochenendticket. Ja, genau.
Deutschland-Ticket gibt es doch, muss man ein bisschen länger auch in Kauf nehmen. Dann
Müssen wir nur mal ein bisschen Recherche machen. Fahren.
Ganz Frankfurt, oben obere Etage Regio, das muss doch mal gehen.
Da hast du einen schönen Ausblick.
Na.
Fand ich ja auch schön am Freitag im Stadion gegen Frankfurt Werbung auf der Anzeige Ostduell. Und ich dachte mir so, warte mal, welches Frankfurt? Aber nee, da war das Spiel der Frauen gegen Jena gemeint.
das fand ich auch so ein komisches Framing. Das
Ostderby.
Ja. Nee, Duell, Gott sei Dank.
Zum Glück nicht Derby, ja.
Ja. Aber so,
Naja, irgendwie halt noch interessanter machen, um noch mehr Leute mit zu holen, glaube ich, ne?
Ja, hat ja geklappt wie Sau. Ja, war auch scheiß Wetter und waren auch Ferien, möchte ich einordnen, genau. Zur Zuschauerzahl sagen.
Und wohl wieder Grippewelle und so. Also.
Ja. Naja, gegen Köln machen wir dann die 10.000 voll.
Das ist doch mal eine Ansage.
Ja, jeder bringt nur ein, zwei Leute mit und dann macht das Stadion noch wieder früher auf.
Aber nur wenn ihr euch vorher die Tickets kauft. Ich finde das ja jedes Mal noch komisch, wenn ich bei den Frauen mich anstelle und
an der Tageskasse noch ein Ticket zu. Aber,
und dann was bleibt denn der da? Ach, ach stimmt, das geht ja hier.
Das ist auch geil.
Kurz Irritation.
Ja. Aber muss man seine Dauerkarte eigentlich mal für ein Spiel verkaufen, nur dass man sich mal wieder an der Tageskasse ein Ticket kauft.
Kann sie auch einfach ungenutzt verstreichen lassen. Ist gut für die Statistik.
Ja.
Kommt man da zur zweiten Halbzeit kostenlos rein? Nee, das gibt's nicht mehr, ne?
Das war immer 80. Minute, Robi. Zweite Halbzeit ist schon ewig nicht mehr.
Ja, ich weiß, aber.
Na, in der Oberliga war das auch, also bei, kann mich an ein Spiel bei Kroatien im Jahn-Sportpark erinnern, da.
Da war zweite Hälfte, Hälfte.
Da war Coming zur zweiten Halbzeit umsonst drin.
Ja. Aber ich glaube, das war auch nur so, weil sie dann einfach die Kassenhäuschen zugemacht haben und die Tore nicht zu.
Ja, ich glaube, sie wollten nicht so viel Lohn bezahlen.
Genau. Das war nicht so eine offizielle Ansage, das war einfach nur der Typ, der die Tickets verkauft hat, nach Hause gegangen ist.
Ja.
Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, haben wir noch was wir unbedingt loswerden wollen? Ansonsten haben wir, glaube ich, alles besprochen, was zu besprechen war von diesem Fußballwochenende. Und die Choreo war das Wichtigste.
Ja,
Choreo war das Wichtigste, würde ich jetzt auch mitbleiben. Choreo war top.
Ja. Das bleibt, den Rest, naja, können wir mal. Naja. Werden wir uns wahrscheinlich in ein paar Wochen nicht mehr so deutlich dran erinnern.
Wollen.
Ja, hoffentlich.
Nicht mehr wollen, das kann natürlich auch sein. Genau,
oder
das heißt,
halt auch einfach können.
Wir haben schon gesagt, die Frauen in Freiburg auswärts und die Männer in Hamburg auswärts nächste Woche.
Am Valentinstag.
Siehst du? Ich hab noch gar keinen Baum.
Ja, ich habe total Unsinn erzählt. Ich habe erzählt, dass die Frauen in Hamburg spielen, ne?
Ich habe auch noch nicht versteckt.
Du hast auch nicht versteckt. Ich muss noch Schuhe putzen.
Genau. Ich muss noch Raketen kaufen.
Und Baum ist auch noch nicht aufgestellt.
Nee, Raketen kaufen ist jetzt erstmal nicht mehr. Das ist alles erstmal, Pyro ist jetzt durch.
Rund um Köpenick gibt es nichts mehr.
Genau, ist alles aus.
Raketen genauso ausverkauft wie Streusel.
Wir warten jetzt erstmal, was der DFB sagt, wie viel es wird, und dann können wir wieder uns kümmern um die Raketen. Gut, ja, dann bis dahin. Wir gucken mal, wann wir uns hören, ne? Aber irgendwann nach den zwei Spielen werden wir uns hier wieder.
Das ist immer sinnvoll.
Ja, genau. Wir können auch mal einfach davor podcasten über die
Schauen
Spiele.
Schauen wir mal, was für.
Einfach mal ein bisschen was Neues machen hier und da.
Oder live währenddessen.
Ach, nee.
Das Schlimmste ist, wenn wir vorher aufnehmen, das hochladen. Und dann aber komplett alles richtig treffen, weil wir einfach, dann ist aber vielleicht auch schwierig.
Dann, muss ich
dann
noch
kommt
mal
doch
hier,
die Kripo vorbei.
Da muss ich hier nochmal in meinen Sportseimer nachgucken, wie das Spiel so ausgehen wird.
Ja, dann möchte ich dafür Geld nehmen.
Gut.
Na gut, Hasis.
Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören, ihr da draußen, und danke fürs Mitmachen, ihr drei.
Danke, du einer. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.